Ich darf an dieser Stelle Dan Mara ganz herzlich begrüßen. Geht es euch auch manchmal so, dass euch plötzlich ein Bibeltext auf eine ganz neue Weise anspricht, den ihr schon oft gelesen habt? Den Inhalt kennt man schon bestens, doch mit einmal gehen einem Dinge auf, die man vorher irgendwie überlesen hat. Dan Mara wird heute über Johannes 6, 1 bis 15 predigen und er hat das Thema so gestellt: Eine altbekannte Geschichte neu entdecken. Einleitend dazu lese ich uns Johannes 6, die Verse 47 bis 56. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mit mir zusammen diesen Text aufschlagen. Johannes Evangelium, Kapitel 6, die Verse 47 bis 56. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Soweit das Wort aus der Heiligen Schrift.
Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, heute wieder bei euch sein zu dürfen. Es ist ja mittlerweile schon fast ein Jahr her, seit ich das letzte Mal da war. Und wenn ich ehrlich bin, dann bedauere ich das ein wenig. Denn ich war zwar nur sporadisch da über die letzten Jahre hinweg, doch irgendwie seid ihr mir ans Herz gewachsen. Und es ist auch schön zu sehen, dass diese Sache auch eine gegenseitige Sache ist, denn einige aus eurer Mitte, die begleiten mich und meine Frau auf unserem Weg Richtung Missionsfeld. Einige bekommen unseren Freundesbrief und einige von euch gehören auch zum harten Kern unserer Beter, die uns immer wieder begleiten und tragen. Ich lese uns den Predigttext, den Oliver schon angesprochen hat. Johannes Evangelium, Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Johannes 6, 1 bis 15. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig geblieben sind, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Das ist das Wort Gottes. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, dass du uns die Augen und Ohren unseres Herzens öffnest, dass wir dein Wort verstehen können und es nicht nur verstehen, nein, deinen Rat und deine Kritik in unser Leben aufnehmen und uns danach ausrichten. Amen. Wie Oliver gesagt hat, habe ich diese Predigt mit dem Titel überschrieben: Eine altbekannte Geschichte neu entdecken. Und dieser Titel, er trifft zumindest im ersten Teil genau auf diesen Text zu. Wir haben hier in der Tat eine altbekannte Geschichte. Die Speisung der 5000. Viele von uns haben sie wahrscheinlich mehr als einmal gehört. Wahrscheinlich sogar mehr als einmal als Kind gehört. Wir kennen die Geschichte wahrscheinlich durch und durch. Die Menschen in Galiläa, sie hören von diesem Jesus, von diesem Rabbi sondergleichen, von diesem Menschen, der eine gewaltige Faszination ausübt. Sie hören von diesem Mann, der so anders ist, der aneckt, der immer wieder neu für Verwunderung sorgt. Und die Menschen, sie suchen seine Nähe. Sie wollen diesen Jesus sehen, seine Worte, seine Lehren hören. Und noch mehr als das wollen sie seine Wunder sehen. Die Wunder sehen, die dieser Jesus tut. Vers 2. Ja, es ist in der Tat so. All die Berichte über die Kranken, die geheilt werden, über die Besessenen, die frei werden, über die Toten, die auferstehen, sie wirken wie ein Magnet, einen Sog, der die Menschen zu diesem Jesus zieht. Sie beginnen ihm zu folgen auf Schritt und Tritt. Und dann plötzlich sind es nicht mehr nur einige wenige Schaulustige, die da sind. Nein, es hat sich eine gewaltige Volksmenge gebildet. Das Problem an dieser Geschichte ist aber nicht einfach nur die Zahl an Menschen. Nein, das eigentliche Problem, der springende Punkt, sind Ort und Zeit dieses Aufmarsches. Der Ort, er ist abgelegen, fern von Dörfern, irgendwo an der wenig besiedelten Seite des See Genezareth. Auf einem Hügel, irgendwo im Nirgendwo. Und die Zeit, sie ist kurz vor dem Passafest, das lesen wir in Vers 4. Kurz vor jenem Fest also, an dem die Israeliten, die Juden des Auszugs aus Ägypten gedacht haben. Und hier müssen wir wissen, an diesem Fest war es strikt verboten, im Haus einen Vorrat an gesäuerten Lebensmitteln zu haben. Darum haben die Juden zu der Zeit im Vorfeld eigentlich alles aufgebraucht. Nirgendwo gab es noch irgendwelche Vorräte. Wenn überhaupt etwas im Voraus gebacken wurde, dann nur gerade so viel, wie man brauchte. Alles war auf das absolut Nötigste reduziert. Wir haben hier also ein Problem. Zu dieser Zeit befinden sich die Leute an jenem Ort. Zu einer Zeit, wo es nirgendwo ein zu viel an Brot gegeben hätte und an einem Ort, wo es gar keine Lagerstätte für Brot gab. Das ist das Problem. Doch diese Menschenmenge, sie ist da. 5000 Mann, Vers 10. Es waren also weitaus mehr Leute. Da kommen noch Kinder und Frauen drauf. Wahrscheinlich 10.000, 12.000, 15.000 aufwärts. Und diese Menschen, sie haben ein Bedürfnis. Sie haben Hunger. Und zwar nicht nur ein Hüngerchen nach einem kleinen Snack. Nein, sie verspüren wirklichen, realen, tatsächlichen, verzehrenden Hunger. Das ergibt sich aus dem Beginn der Geschichte aus Vers 1. Dort lesen wir, dass Jesus über den See fährt und die Menschen ihm nachziehen. Sie fahren ihm nicht nach. Nein, geht gar nicht. Es hätte gar nicht genügend Boote gehabt, dass 5000 Mann plus Frauen und Kinder ihm nachgefahren wären. Den Menschen blieb nichts anderes übrig, als Jesus um den See herum nachzuziehen. Das ist eine Wanderung gewesen, kein Spaziergang, eine mehrstündige Wanderung. Und ihr habt hier ja schöne Berge, ihr seid sicher auch schon selbst gewandert. Wer eine mehrstündige Wanderung gemacht hat, der weiß, das zehrt an den Kräften, an den Reserven. Da hat man Hunger. Da reicht es nicht einfach nur, einen Apfel dabei zu haben. Nein, da will man etwas Handfestes zwischen die Zähne zu bekommen. Und so geht es diesen Menschen, sie haben einen Bärenhunger. Doch die Stillung des Hungers ist fern, außer Reichweite. Außer Reichweite wegen Ort und Zeit. Keine Dörfer in Sicht, keine Gaststätte um die Ecke, keine Lagerstätte vor Ort. Und es gibt auch nirgendwo Brot und dergleichen in einer solchen Menge, um diese Meute zu sättigen. Und dann dort, bei diesem Problem, an diesem Ort, zu jener Zeit, greift dieser Jesus ein. Er vollbringt ein gewaltiges Wunder. Nun, der geübte Bibelleser wird sagen, das war ja zu erwarten. Das entspricht ja dem Naturell von Jesus. Wenn sich ein so gewaltiges Problem auftut, sich eine solche Gelegenheit bietet, dann zeigt er sich, der Sohn Gottes, wie er ist, mit all seiner Macht, und er vollbringt ein Wunder. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir uns doch eingestehen, dieses Wunder, es sprengt unsere Vorstellungskraft. Mit 5 Broten und 2 Fischen, Vers 9, wird der Hunger dieser riesigen Volksmenge gestillt. Und nicht nur gestillt, nein, wir wissen, dass 12 Körbe mit Brocken am Schluss noch da waren. Vers 13, also mehr als am Anfang da war. Das ist eigentlich völlig unmöglich. Es ist unglaublich unfassbar. Ja, jenseits unserer Vorstellungskraft. Schlicht und einfach ein gewaltiges Wunder. Das ist diese altbekannte Geschichte, die dieser Text enthält. Und man kann aus dieser Geschichte viele Lehren ziehen und viel lernen. Für mich persönlich stand diese Geschichte immer für eines. Unser Gott ist ein Gott, für den nichts unmöglich ist. Ein Gott, für den die physikalischen Gesetze und logische Berechnungen keine Grenze darstellen. Wenn dieser Gott mit so wenig so viel machen kann, dann ist für ihn nichts unmöglich. Diese Aussage ist sicher nicht falsch. Und das trifft sicher auch auf andere Schlüsse und Folgerungen zu, die wir über diese Geschichte kennen, vielleicht schon selbst erdacht haben. Folgerungen, Schlüsse wie vielleicht, dass Gott unser Versorger sein möchte. Das ist alles richtig, aber ich lade dazu ein, das alles einmal hinter uns zu lassen. Denn es gilt ganz generell, in biblischen Geschichten, die altbekannt sind, steckt manchmal so viel mehr, als wir zu glauben meinen. Ja, es ist oft auch eine Gefahr, dass wir altbekannte Texte einfach links liegen lassen und sagen, ja, das habe ich verstanden, das ist erkannt, das ist ausgeschöpft, das ist jetzt alt. Aber diese Geschichte, dieser Text hat mich persönlich eines Besseren belehrt. Als ich diesen Text vor ein paar Monaten gelesen habe, hat er mich ganz neu angesprochen, ganz unerwartet angesprochen. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich konnte nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken. Und darum habe ich mich dazu entschieden, euch dies in einer Predigt mitzuteilen, weil es mich so überrascht hat. Ihr denkt jetzt vielleicht, ja, was kann da jetzt schon kommen, was ich nicht schon weiß? Vielleicht ist es völlig banal für euch, aber ich finde es umwerfend. Nun, das Neue an dieser Geschichte ist das Folgende für mich. Diese Geschichte wurde über die letzten Monate für mich zu einem Bild. Einem Bild, wie das Leben mit Jesus immer wieder funktioniert. Diese Geschichte, sie enthält irgendwie ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, die auch in unserem Leben immer und immer wieder auftritt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Um das zu verstehen, müssen wir diese Geschichte noch mal ein wenig genauer anschauen. Und das wollen wir tun, indem wir die Parteien, die in dieser Geschichte involviert sind, ein wenig genauer anschauen und auch ihr Zusammenspiel verstehen. In der Geschichte haben wir drei Parteien: die Volksmenge, Jesus und die Jünger. Zunächst zur Volksmenge. Die Volksmenge, sie besteht aus unglaublich vielen Menschen. Wir wissen nicht genau, was für Menschen. Wahrscheinlich eine bunt gemischte Gruppe aus verschiedenen Gesellschaftsschichten. Wir wissen nur, es waren 5000 Männer plus Frauen und Kinder, Vers 10. Also eben eine Volksmenge im zweistelligen Tausenderbereich. Und diese Menschen, sie folgen diesem Jesus aus Wunderfaszination. Sie nehmen eine lange Wanderung um diesen See auf sich, weil sie ein Wunder sehen wollen oder weil sie selbst eines benötigen. Und jetzt haben sie halt Hunger. Nicht mehr einfach nur Hunger nach Wundern, nein, Hunger auf Brot. Und diese Menschen, sie wissen wahrscheinlich selbst, dass sie ziemlich in der Tinte sitzen. Weil die verstehen ja, an welchem Ort das sie sind und zu welcher Zeit sie an diesem Ort sind. Das ist die Volksmenge. Und dann haben wir hier Jesus. Für Jesus ist es mittlerweile wahrscheinlich ziemlich normal, dass Menschen ihm nachfolgen. Auch, dass sie vielleicht mehr an Wundern interessiert sind als an seinen Lehren. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus damit gerechnet hat, dass diese Situation irgendwann kommt. Die Situation, viele Menschen am dümmsten Ort, zur schlechtesten Zeit, mit Hunger. Und jetzt ist diese Situation gekommen. Und es braucht wenig Zeit, bis er versteht, welche Stunde geschlagen hat. Er erfasst die Situation intuitiv, Vers 5. Er sieht die Volksmenge und er weiß, was sie brauchen. Diese Menschen, sie haben Hunger, wir sind am dümmsten Ort, zur schlechtesten Zeit. Wir müssen dieses Problem lösen. Denn er weiß, die Menschen sind müde und erschöpft und wenn sie den gleichen Weg wieder zurückgehen, ohne etwas zu essen, dann kann es zur Katastrophe kommen. Es hatte sicher auch alte Leute dabei. Vielleicht wären manche Menschen gestorben auf dem Rückweg, wenn sie wieder 6 Stunden zurückgehen müssten. Das ist Jesus. Und dann sind da noch die Jünger. Die Jünger sind schon eine gewisse Zeit mit diesem Jesus unterwegs. Sie kennen ihn besser als die Volksmenge. Sie haben seinen Lehren aufmerksamer gelauscht als alle anderen. Und doch sind diese Jünger einmal mehr überrascht. Überrascht von diesem Jesus, überrascht von dem, was er von ihnen fordert. Und dann auch überrascht von dem, was er vollbringt. Das sind die drei Parteien. Lasst uns ihr Zusammenspiel anschauen. Die Volksmenge, sie sitzt da. Und Jesus sieht diese Volksmenge mit ihrem Bärenhunger. Und das Interessante ist, offenbar weiß Jesus von Anfang an, wie man das Problem lösen sollte. Das lesen wir zumindest in Vers 6. Doch obwohl Jesus weiß, was zu tun ist, tut er es nicht einfach. Nein, er ist ein Teamplayer. Jesus ist ein König, der sein Königreich nicht selbst baut. Nein, er ist ein König, der seine Jünger, seine Diener, seine Gefolgschaft mit an Bord haben möchte. Und darum holt er in dieser Geschichte die Jünger an Bord. Er will sie mit von der Partie haben, keine One-Man-Show abziehen. Nein, er will das, was er tun will, mit den Jüngern tun. Darum stellt er den Jüngern eine Frage, konkret an Philippus. Vers 5. Philippus, wo kaufen wir Brot, das diese Menschen zu essen haben? Jesus nennt das Problem beim Namen. Die Menschen haben Hunger, wir brauchen Brot. Woher nehmen wir das Brot? Spannend ist jetzt, wie die Jünger auf diesen Jesus reagieren, der nach Brot fragt. Zunächst haben wir Philippus, den Mathematiker, den Logiker unter den Jüngern. Vers 7. Er sagt, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Philippus kalkuliert, er rechnet, er ökonomisiert. Wenn es überhaupt irgendwo noch Brot in einer solchen Menge zu kaufen gäbe, dann würden nicht einmal 200 Silbergroschen reichen. Wir müssen wissen, ein normaler Arbeiter, er verdiente zu jener Zeit etwa einen solchen Groschen pro Tag. 200 Silbergroschen, also Lohn für 200 Tage Arbeit. also unheimlich viel Geld. Machen wir eine Rechnung. Nehmen wir den Durchschnittslohn für einen Verkäufer in der Schweiz in Vollzeitanstellung. 48.000 Franken laut Google. Ein halber Jahreslohn, 24.000 Franken. Wenn wir mit diesen 24.000 Franken in den McDonald's marschieren würden und Happy Meals bestellen würden, dann würden wir 3.500 Kinder mit einem Happy Meal glücklich machen können. Aber 5.000 hungrige Männer plus Frauen und Kinder, eine absolute Unmöglichkeit. Und das sieht Philippus hier. Das will er damit sagen. Jesus, das geht nicht. Selbst wenn wir eine unglaubliche Menge Geld hätten, hätten wir niemals genug, um diese Menschen zu sättigen. Jesus, das funktioniert nicht. Diese Rechnung, sie geht nicht auf. Diese Gleichung, sie ist fehlerhaft. Wir haben hier ein Problem. Das überfordert mich, Jesus. Doch dann kommt der Andreas, der aufbrausende Bruder von Simon Petrus. Er schiebt diesen Philippus beiseite und sagt, ja, es ist ein Kind da. Das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Im ersten Moment ist Andreas kein Mathematiker, nein, er ist vielmehr der Pragmatiker. Er sieht, was man hat. Aber im zweiten Moment ist er der Zweifler, genau gleich wie Philippus, nicht anders. Denn er sagt auch, aber was sind diese 5 Gerstenbrote und 2 Fische für so viele Leute? Ein großes Aber auch bei ihm. So reagieren die Jünger auf diesen Jesus, der sie mit von der Partie haben will. Mit Zweifeln, mit Überforderung. Sie sagen, Jesus, das funktioniert nicht, das überfordert uns, das können wir nicht. Woher nehmen wir Brot? Wie sollen wir diesen Menschen zu essen geben? Jesus wäre aber nun nicht Jesus, wenn er sich davon unterkriegen ließe. Nein, Jesus ist ganz anders. Jesus lässt sich nicht von Philippus Rechnung beirren oder von dem Zweifel von Andreas, der am Pragmatismus orientiert ist. Nein, er geht einfach weiter. Er bleibt bei seiner Anfrage stehen. Das sehen wir in Vers 10 und 11. Er sagt einfach, lass die Leute sich lagern. Und dann nimmt er das Brot, dankt und gibt es weiter, lässt es austeilen. Es steht zwar, er gab es denen, die sich gelagert hatten, aber es ist gut denkbar, dass er die Jünger dazu brauchte. Haben wir auch in den anderen Evangelien, dass die Jünger es austeilen. Jesus nimmt das, was er hat, dankt, gibt es den Jüngern, nimmt sie gleichwohl mit ans Schiff, mit an Bord, diese zweifelnden und rechnenden, ungläubigen Menschen. Und dann passiert es. Es hat genug. Genug für alle, alle werden satt, Vers 12. Und nicht nur genug, nein, es hat zu viel. So reagiert dieser Jesus auf diese Jünger, die zweifeln, die überfordert sind. Er lässt sie in dieser Überforderung, in ihrem Schicksal nicht stehen, nein. Er stellt sich in ihre Überforderung hinein, in ihr Schicksal hinein. Er stellt sich gemeinsam mit ihnen diesem Problem. Und hier an diesem Punkt, wenn ich das sehe, dieses Zusammenspiel, dann frage ich mich, kommt dir das nicht irgendwie bekannt vor? Kennst du ein solches Zusammenspiel nicht auch aus deinem eigenen Leben? Siehst du in dieser Geschichte nicht auch ein Bild, eine Gesetzmäßigkeit, wie das Leben mit Jesus, wie die Nachfolge immer und immer wieder funktioniert? Jesus sieht die Menschenmenge mit ihrem Mangel. Dann fordert er die Jünger heraus, mit ihm zusammen diesem Mangel zu begegnen. Und die Jünger, die sind komplett überfordert, gehen zunächst auf Blockade, beginnen zu kalkulieren, zu rechnen, zu zweifeln. Und dann bleibt dieser Jesus einfach stehen bei seiner Anfrage und geht weiter und tut mit ihnen, was er tun möchte. Kennst du das? Kennst du das in deinem Leben, dass Jesus etwas von dir fordert, das dich total und komplett überfordert? Kennst du es, dass du zu kalkulieren beginnst, wie Philippus, zu rechnen wie dieser Mathematiker unter den Jüngern? Kennst du es, dass du wie Andreas auf das schaust, was du hast, und dann merkst, das ist nicht ausreichend? Ich kenne das. Dann komme ich zu Jesus und sage, ja Jesus, wie soll das gehen? Wie soll ich das machen? Was du hier von mir forderst, das ist zu viel. Ich habe zu wenig und dieses Problem ist zu groß. Ich denke hier an Dinge wie den Nächsten zu lieben. Dann komme ich zu Jesus, ja, also bei gewissen Menschen, Jesus, geht das ja noch. Aber bei diesem oder jenem, ja, da bin ich mit meinem Latein am Ende. Da fängt die Überforderung an. Aber Jesus behält seine Forderung der Liebe des Nächsten bei. Oder auch Menschen zu vergeben, die uns zutiefst verletzt haben. Natürlich, das braucht Zeit. Aber es muss getan werden. Und auch das überfordert uns. Oder Menschen von Jesus zu erzählen, im Umfeld oder auf der Straße. Auch das kann uns überfordern. Oder für Menschen zu beten, Menschen sogar Gebet anzubieten, die offensichtlich ein Problem haben. Vielleicht Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Dann denke ich, ja Jesus, so einfach ist das nicht für mich. Wir wissen, Jesus fordert in seinem Wort viel von uns. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns diesen Dingen aufrichtig stellen, dann gibt es für jeden von uns die eine oder andere Situation, in der wir überfordert sind, in der wir am Ende sind. Dann sehen wir auf der einen Seite dieses Problem, diese Forderung von Jesus, diesen Mangel, den wir vielleicht ausfüllen sollen, und auf der anderen Seite unsere Fähigkeiten. Hier diesen Menschen, den wir lieben sollen, und hier unsere Unfähigkeit, lieben zu können. Hier diesen Menschen, der von Jesus hören sollte, und hier unsere Unfähigkeit, das in Worte zu fassen, unsere Menschenfurcht oder was auch immer. Doch diese Geschichte, sie hat etwas Heilendes für uns. Denn dieser Jesus erfordert nicht nur, nein, er geht weiter mit der Forderung. Diese Geschichte ist eine Zusage für uns. Gleich wie Jesus seine Jünger auffordert, den Menschen Essen zu geben, fordert er uns auch heute. Und gleich wie Jesus in der Überforderung mit den Jüngern weitergeht, möchte er auch heute mit uns weitergehen. Das war in der Geschichte so und ist auch heute noch so. Denn Jesus ist und bleibt derselbe. Nachfolge Jesu ist und bleibt dieselbe. Jesus relativiert seine Forderungen niemals. Sein Ruf kommt immer wieder. Komm, folge mir nach. Komm, lass uns weitergehen. Und das Gewaltige in dieser Geschichte ist, es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie es den Jüngern ging, als Jesus ihnen einfach das Brot zurückgab und gesagt, ja, macht mal. Wahrscheinlich haben sie gedacht, ja, du hast ja gut reden. Du hast es uns gegeben, du bleibst sitzen und wir teilen aus und irgendwann ist es fertig. Aber also ich weiß nicht, wie sich die Jünger gefühlt haben müssen, als sie dann gemerkt haben, ja, es hat kein Ende. Die Körbe, das bleibt voll irgendwie. Und dann hat es am Schluss noch zu viel. Diese Geschichte, sie lehrt uns, es lohnt sich. Es lohnt sich tatsächlich, sich der Überforderung mit diesem Jesus zu stellen. Denn er fordert und ruft nicht ohne Grund. Nein, er hat immer seine Gründe. Diese Geschichte, sie ist ein Bild, ein Gesetz, wie das Leben mit Jesus immer wieder funktioniert. Jesus fordert etwas von uns. Wir sind überfordert, beginnen zu kalkulieren, zu zweifeln, zu rechnen. Doch dieser Jesus, er bleibt bei seiner Forderung stehen. Er ruft erneut, lädt nochmal ein. Lädt er ein, dran zu bleiben, ihm weiter zu folgen. Und dann, wenn wir nicht dabei stehen bleiben, Jesus den Rücken kehren, sondern mit ihm weitergehen, dann kommt auch er mit uns mit. Und dann wird auch er mit uns kleine und große Wunder vollbringen. Das, liebe Gemeinde, ist die Botschaft dieser Geschichte, die mich ganz neu angesprochen hat. Und das möchte ich an diesem Morgen euch weitergeben. Diese Geschichte, sie stellt an uns und unser Leben eine wichtige und gewichtige Anfrage. Wie sieht es in meinem, in deinem, in unserem Leben aus? Wie gehen wir, wie gehst du, wie gehe ich mit Überforderung im Leben mit Jesus um? Wie gehe ich, wie gehst du, wie gehen wir damit um, wenn Jesus uns zuruft, liebe diesen Menschen und wir diesen Menschen einfach nicht ausstehen können? Wie gehen wir damit um, wenn Jesus uns dazu ruft, Menschen von ihm zu erzählen? Oder ganz konkret, wie gehe ich damit um, wenn Jesus mich in ein fernes, unbekanntes Land ruft? Was mache ich da? Was mache ich da, wenn mich das überfordert? Und das überfordert mich in der Tat. Bleibe ich bei der Überforderung, beim Kalkulieren stehen? Oder gehen wir einen Schritt weiter? Gehen wir mit diesem Jesus vorwärts? Rechnen wir und bleiben wir stehen wie Philippus? Oder bringen wir das, was wir haben, zu Jesus und nehmen es dann wieder zurück und legen los? Wir alle, wir sitzen hier im gleichen Boot. Jeder von uns ist im Leben mit Jesus früher oder später überfordert. Das gehört dazu, das ist sozusagen Teil des Systems, das ist gewollt. Und versteht mich nicht falsch, es ist nicht falsch zu kalkulieren wie Philippus oder pragmatisch zu schauen, was man hat. Das ist auch heilsam, weil sonst läuft man einfach naiv durch die Welt und das ist auch nicht das, was Jesus will. Naive Schäfchen, die irgendwo blöken und dann in einen Pfosten hineinlaufen. Nein, es ist in Ordnung zu kalkulieren. Aber wir sollen nicht bei der Kalkulation stehen bleiben. Nein, die Frage ist, bleiben wir stehen oder nicht? Gehen wir weiter oder kehren wir um? Die Frage ist, lassen wir uns von dieser Geschichte ermutigen? Und dann, wenn diese Geschichte nicht Ermutigung genug ist, dann können wir auf das Kreuz schauen. Denn dort sehen wir auch genau das, dass dieser Jesus alle Macht hat, ein Problem zu lösen. Ich stelle mir immer vor, wie Satan kurz der Auffassung war, dass er gewonnen hat. Das war die Niederlage Gottes, als der Sohn Gottes am Kreuz starb. Und dann 3 Tage später wurde diese Niederlage in den größten Triumph verwandelt. Jesus, der Sohn Gottes, der auf die Welt kam, um uns Menschen zu retten, stirbt am Kreuz. Alles scheint verloren und dann steht er wieder auf. Und die Menschen können gerettet werden. Gott hat den Tod überwunden, hat die Sünde überwunden. Darum kann er auch unsere Überforderung mit uns zusammen überwinden. Ich möchte zusammenfassen. In dieser altbekannten Geschichte der 5000 finden wir ein geistliches Gesetz, ein Bild für die Nachfolge. Jesus ruft hier seine Jünger dazu auf, den 5000 Essen zu geben. Die Jünger sind aber total damit überfordert und beginnen zu zweifeln, beginnen auf Blockade zu gehen. Aber dieser Jesus, er geht weiter mit den Jüngern. Er nimmt sie mit an Bord, weil er mit ihnen sein Königreich bauen will. Er behält seine Forderung bei. Und dann passiert es, dann vollbringt er ein Wunder. Und dies gilt auch für uns. Jesus möchte das Königreich, sein Königreich auf dieser Erde nicht alleine bauen. Nein, er möchte es mit uns bauen. Und das wird uns früher oder später überfordern, weil wir Menschen sind. Aber Nachfolge ist so. Jesus fordert, wir sind überfordert. Die Frage ist, was tun wir damit? Kehren wir um? Machen wir die Augen zu? Sitzen wir hin? Oder gehen wir weiter mit diesem Jesus, der uns in der Überforderung beistehen wird und mit uns Wunder tun möchte? Ich möchte beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein guter und treuer Herr bist. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der keine One-Man-Show abziehen möchte. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sein Königreich hier auf Erden mit uns zusammenbauen möchte, der uns damit eine Freude machen möchte, dass wir teilhaben können an diesem Reich. Und Jesus, du siehst, dass wir in dieser Arbeit, in der Nachfolge immer wieder überfordert sind. Herr, und ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst, uns darauf einzulassen. Herr, du weißt ganz genau, wo jeder Einzelne von uns steht, wo wir gerade hier und jetzt heute in der letzten Woche überfordert waren, überfordert sind. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns hier Ermutigung schenkst durch diese Geschichte. dass du uns Bereitschaft schenkst, diesen Mangel, diesen Problemen zu begegnen mit dir zusammen. Und Herr, wir bitten dich darum, dass wir erleben dürfen, dass dein Wort in unserem Leben trägt, tragfähig ist und wir mit dir diesen Mangel, diesen Problemen begegnen können und Wunder vollbringen, im Kleinen und im Großen. Das beten wir in deinem heiligen Namen, Jesus. Amen.